Niklas Kolotz. Fast alles einfach erklärt. Vom Big Bang quer durch die Weltgeschichte bis zum Ende des Universums. Wissenschaftliche Phänomene begleiten uns überall im Alltag. Doch wie oft denken wir schon darüber nach, warum immer alles nach unten fällt? Oder warum wir jeden Abend die Sterne am Himmel sehen können, obwohl sie doch so weit weg sind? Vielleicht fragen wir deshalb nicht nach, weil Astronomie, Physik und Chemie immer noch den Ruf haben, für Laien schwer verständlich zu sein. Doch Niklas Kolotz hat es sich zur Aufgabe gemacht, diesen Mythos zu widerlegen. In diesem Blink präsentieren wir dir eine Auswahl der spannenden Phänomene, die der Wissenschaftsjournalist in seinem Buch Fast alles einfach erklärt unter die Lupe genommen hat. Um das Ganze noch interessanter zu machen, gehen wir dabei auch auf die Umstände ihrer Entdeckung ein. Warum war die Vermessung der Welt so wichtig für die Europäer? Wieso hätten ein paar Fische beinahe die Veröffentlichung von Newtons Gravitationstheorie verhindert? Und warum hatte Marie Curie immer ein Stück Radium neben ihrem Bett liegen? Wenn wir dich neugierig gemacht haben, dann lass uns jetzt gemeinsam einsteigen in die faszinierende Welt der Wissenschaft. Vom Stecknadelkopf zum Urknall. Wie alles begann. Gehen wir gedanklich einmal zurück an den Anfang. Also an den Beginn des Universums, wie wir es heute kennen. Hast du dich auch schon einmal gefragt, wie das Weltall vor dem Urknall aussah? Mittlerweile wissen wir, dass es vor allem eins war: extrem heiß und dicht. So dicht, dass die Materie, aus der du und ich, der Pariser Eiffelturm und der Mars bestehen, zusammen auf einem winzigen Raum existierte, die kleiner als eine Stecknadel war. Wissenschaftlerinnen nennen diesen Zustand Singularität. Doch dieser Zustand blieb nicht lange bestehen. Schon bald gab es eine gewaltige Ausdehnung, auch kosmische Inflation genannt. Dabei dehnte sich das Universum im Bruchteil einer Sekunde um den gewaltigen Faktor von 100 Quadrillionen aus. Das ist eine Eins mit 26 Nullen. Eine beachtliche Beschleunigung, oder? Heute ist unser Universum also wesentlich größer als vor dem Urknall. Der Teil des Kosmos, den wir beobachten können, wird auf einen Durchmesser von 90 Milliarden Lichtjahren geschätzt. Das ist die Distanz, die Licht innerhalb eines Jahres zurücklegt, nämlich 9,46 Billionen Kilometer. Das nehmen wir jetzt nochmal 90 Milliarden und schon haben wir eine Vorstellung davon, wie groß das Universum ist. Nein, Quatsch, das kann sich natürlich niemand vorstellen. Aber es reicht zu wissen, dass das Weltall, nun ja, verdammt groß ist. Und das ist nur der beobachtbare Teil. Der Teil, den wir nicht sehen können, ist vermutlich noch viel größer und könnte sogar unendlich sein. Die Zeit direkt nach dem Urknall ist übrigens ziemlich schwierig zu erforschen. Denn in den ersten 300.000 Jahren seines Lebens war das Weltall noch heiß und undurchsichtig. Erst als die Ursuppe auf 3000 Grad Celsius abgekühlt war, konnten die ersten Atome entstehen und damit auch etwas, das wir heute für selbstverständlich halten: Licht. Genau dieses Licht dient den Wissenschaftlern als Zeitmaschine. Wann immer sie in ihre Teleskope schauen und ein Himmelsobjekt studieren, schauen sie sozusagen in die Vergangenheit. Denn das Licht braucht ja immer erst eine Weile, bis es bei uns ankommt. Die Sonne ist beispielsweise so weit von uns entfernt, dass ihr Licht etwa 8 Minuten benötigt, bis es auf der Erde ankommt. Würde sie plötzlich aufhören zu strahlen, würden wir das also erst 8 Minuten später bemerken. Weil es direkt nach dem Urknall noch kein Licht gab, gibt es aus dieser Zeit also auch nichts, das die Astronomen mit ihren Teleskopen beobachten könnten. Das hindert sie zwar nicht daran, Theorien über das frühe Weltall aufzustellen, macht die Beweisführung aber ein wenig schwieriger. Von der Schwerkraft. Warum Äpfel zu Boden fallen und der Mond um die Erde kreist. Spulen wir ein paar Milliarden Jahre vor. Im Jahr 1665 wütete im Süden Englands die Pest und ein junger Akademiker sah sich gezwungen, wieder zu seinen Eltern zu ziehen. An einem lauen Sommertag saß der junge Mann nun zu Hause im Garten, als ihm ein Apfel auf den Kopf fiel. Das brachte ihn zum Nachdenken. Warum fallen Äpfel eigentlich immer nach unten? Angeblich war dies der Moment, in dem Isaac Newton das Gesetz der Schwerkraft entdeckte. Ob es sich wirklich so zugetragen hat, ist bis heute umstritten. Doch eins steht fest. Seine berühmte Theorie wäre um ein Haar nie veröffentlicht worden. Zu verdanken haben wir das einer Wette zwischen drei anderen Herren. Edmund Halley, nach dem der Halley'sche Komet benannt wurde, Robert Hooke, der für die Entdeckung der biologischen Zelle bekannt ist, und Christopher Wren, der die St. Paul's Cathedral in London baute. Diese Herrschaften saßen im Jahr 1683 zusammen und diskutierten hitzig über die Umlaufbahn der Planeten in unserem Sonnensystem. Johannes Kepler hatte bereits bewiesen, dass sich diese nicht auf einer perfekten Kreisbahn, sondern in einer Ellipsenform bewegen. Aber warum war das so? Und konnte man das in einer mathematischen Formel ausdrücken? Halley hatte einen Verdacht. Die elliptische Umlaufbahn der Planeten wurde durch die Sonne verursacht. Und zwar nach dem Gesetz der umgekehrten Quadrate. Wer doppelt so nah an die Sonne herankam, spürte eine viermal so große Anziehungskraft. Die drei Männer wetteten darum, einen Beweis für diese Theorie zu finden. Halley wusste genau, wo er hinfahren musste. Zu Newton nach Cambridge. Als er ihm das Problem präsentierte, reagierte Newton unbeeindruckt. Natürlich hatte er die Ellipsenbahn schon mathematisch berechnet, er musste sie nur noch in seinen Unterlagen finden. Newton hatte bereits Jahre zuvor erkannt, dass Monde und Äpfel ganz ähnlichen Kräften unterlegen waren. Beide wurden von der Schwerkraft größerer Planeten angezogen. Aber warum fällt der Mond dann nicht auf die Erde? Das liegt daran, dass sich der Mond mit hoher Geschwindigkeit durchs All bewegt. Würde die Erde ihn nicht anziehen, würde er sich von der Erde wegbewegen. Die Umlaufbahn des Mondes ist sozusagen das Gleichgewicht zweier entgegenwirkender Kräfte, der Gravitation der Erde und der Fliehkraft des Mondes. Als Newton seine Aufzeichnungen endlich wiedergefunden hatte, drängte ihn Halley, sie in einem Buch zusammenzufassen. Doch als Newton die mathematischen Grundlagen der Naturphilosophie über die Royal Society veröffentlichen wollte, kamen ihm ein paar Fische in die Quere. Ja, du hast richtig gehört. Fische. Kurz zuvor hatte die Wissenschaftsorganisation nämlich die illustrierte Geschichte der Fische von Francis Willoughby veröffentlicht, die ein teurer Flop wurde. Newtons großes Werk drohte in einer staubigen Schublade zu verschwinden. Zum Glück übernahm Halley großzügigerweise die Kosten für den Druck von Newtons Abhandlung. Und die machte ihn mit einem Schlag zu einem der berühmtesten Wissenschaftler aller Zeiten. Von der Weltvermessung. Die Erde, eine Orange. Welche Form hat eigentlich die Erde? Die meisten würden vermutlich sagen, rund. Doch genau genommen stimmt das nicht. Die Erde ist nämlich an bestimmten Stellen ausgebeult. Aber spielt das überhaupt eine Rolle? Reicht es nicht, wenn wir wissen, dass sie ungefähr rund ist? Für die europäischen Schifffahrer des 18. Jahrhunderts konnte dieses Wissen über Leben oder Tod entscheiden. Denn schon kleine Navigationsfehler führten dazu, dass man sein angesteuertes Ziel weit verfehlte und beispielsweise nicht in Philadelphia, sondern in Charleston landete. Also machten sich immer mehr Handelsnationen daran, die Welt zu vermessen. Die Form der Erdkugel stand dabei im Zentrum der Debatte. Die Anhänger von René Descartes glaubten, die Erde sei geformt wie ein Ei. Verfechter von Isaac Newtons Arbeit waren sich sicher, dass die Erde durch die Zentrifugalkraft ihrer Rotation eher aussah wie eine matschige Orange, in der Mitte ausgebeult und an den Polen flach. Um dieses Rätsel zu lösen, wollte man die Breitengrade neu vermessen. Breiten- und Längengrade sind Linien, die uns dabei helfen, uns auf der Erde zu orientieren. Der bekannteste Längengrad ist der Nullmeridian, der von Norden nach Süden durch Greenwich in England verläuft. Sein Gegenstück ist der Äquator, der die Erde in eine Nord- und Südhalbkugel teilt. Im Jahr 1735 schickte Jean-Frédéric Philippon, Comte de Maurepas, der für die Verwaltung der französischen Marine zuständig war, eine Forschungsgruppe nach Peru, um dort einige Breitengrade zu vermessen. Dafür sollte die Forschungsgruppe die Methode der Triangulation anwenden. Sie funktioniert so. Wenn du ein Dreieck hast, musst du nur eine Seitenlänge und die zwei angrenzenden Winkel kennen. Damit kannst du dann die fehlenden beiden Seitenlängen und den gegenüberliegenden Winkel berechnen. Das Forschungsteam hatte sich also vorgenommen, mit ganz vielen imaginären Dreiecken eine Strecke von 320 Kilometern quer über die Anden zu vermessen. Bis sie endlich eine Breitengradlänge am Äquator von 110,6 Kilometern errechnet hatten, eine beachtlich korrekte Zahl, die nur 50 Meter von der heutigen abweicht, waren jedoch 10 Jahre vergangen. In dieser Zeit war eine andere Expedition bereits an den Nordpol gereist und hatte herausgefunden, dass die Breitengrade dort länger waren als in Paris. Das bestätigte Newtons Theorie. Die Erde war eine Orange und kein Ei. Trotzdem war die französische Expedition nicht vollkommen umsonst gewesen. Die Forschungsreisenden kamen mit einer ganzen Ladung astronomischer Funde wieder zurück und konnten nebenbei auch noch den Meter als internationales Längenmaß begründen. Von leuchtenden Knochen und Leselampen. Ganz schön verstrahlt. Ende des 19. Jahrhunderts sah die Zukunft der Physik und Chemie strahlend aus. Im wahrsten Sinne des Wortes. Zu dieser Zeit wurde nämlich die Radioaktivität entdeckt. Den Anfang machte der französische Physiker Antoine-Henri Becquerel. Im Jahr 1896 hörte er von einer ganz neuen Form von Strahlung, die Knochen zum Leuchten bringen konnte. Die von Wilhelm Conrad Röntgen entdeckte Röntgenstrahlung. Das Phänomen interessierte Becquerel und er führte sein eigenes Experiment durch. Dazu wickelte er Fotoplatten in schwarzes Papier, legte Uransalze darauf und stellte die Vorrichtung in die Sonne. Als er die Fotoplatten im Labor entwickelte, war deutlich der Umriss des Urans darauf zu sehen. Becquerel wollte das Experiment wiederholen, doch es war zu bewölkt. Also legte er das Uran und die Fotoplatte in eine Schublade und widmete sich anderen Dingen. Ein paar Tage später fand er sie wieder und entwickelte die Platte. Und siehe da, auch hier war das Uran zu sehen. Der Stoff musste also von ganz allein leuchten. Becquerel hatte damit die Radioaktivität entdeckt. Darunter verstehen wir die Strahlung oder Energie, die einige Atomkerne ganz von selbst abgeben. Doch diese Atomkerne sind instabil und zerfallen mit der Zeit. Das bedeutet, sie streben einen stabileren Zustand an. Und das tun sie, indem sie ständig Strahlung abgeben und sich in andere Elemente umwandeln. So lange, bis sie eine stabile Form erreicht haben. Uran-238 etwa zerfällt in Thorium, Radium und viele andere Stoffe, bis es endlich in Form von Blei eine stabile Form erreicht hat. Das kannst du dir wie einen Ball vorstellen, der Stufe für Stufe die Treppe herunterhüpft, bis er endlich unten liegen bleibt. Die Halbwertszeit gibt an, wie lange ein radioaktives Element braucht, bis die Hälfte seiner ursprünglich vorhandenen Atomkerne zerfallen ist. Dass wir heute so viel über verschiedene radioaktive Stoffe wissen, verdanken wir dem Ehepaar Pierre und Marie Curie. Marie, die vor ihrer Heirat Maria Sklodowska hieß, war fasziniert von Becquerels Entdeckung. Die Physikerin fand bald heraus, dass auch Thorium radioaktive Strahlung abgibt. Von da an arbeiteten sie und ihr Mann Tag und Nacht, um weitere radioaktive Elemente zu entdecken. Allerdings waren den beiden nicht bewusst, wie gefährlich diese Arbeit war. Pierre trug ständig ein Stück Radium mit sich herum, um es anderen Leuten zu zeigen. Marie hatte einen Behälter mit Radium auf dem Nachttisch stehen, um es im Dunkeln als Leselampe zu nutzen. Die ständige Bestrahlung rächte sich bald. Die beiden waren permanent müde und Pierre konnte kaum noch gerade stehen. Am Ende starb Marie an Leukämie, die vermutlich von der Radioaktivität ausgelöst wurde. Nichtsdestotrotz ging sie in die Geschichte ein. Sie war 1903 nicht nur die erste Frau, die den Nobelpreis in Physik erhielt, zusammen mit ihrem Mann und Becquerel, sondern auch die erste Person, die noch einen zweiten bekam, nämlich den für Chemie. Von Lichtuhren und Zwillingen. Raum und Zeit sind relativ. Der Name Albert Einstein ist wohl den meisten Menschen ein Begriff. Kein Wunder, schließlich stellte der 1879 in Ulm geborene Physiker das Verständnis von Materie, Raum, Zeit und Schwerkraft grundlegend auf den Kopf. Eine seiner bekanntesten Theorien ist die Relativitätstheorie, die immer noch als schwer verständlich gilt. Was hat es damit auf sich? Lass uns das ganz langsam durchgehen. Während seiner Zeit beim Schweizer Patentamt veröffentlichte Einstein einige seiner wichtigsten Schriften, darunter auch die spezielle Relativitätstheorie. Sie beruht auf der Annahme, dass die Lichtgeschwindigkeit immer gleich ist, nämlich knapp 300 Millionen Meter pro Sekunde, während Raum und Zeit relativ sind. Um das zu verstehen, stell dir einmal eine Lichtuhr vor. Das ist eine Vorrichtung aus zwei Spiegeln, zwischen denen Lichtimpulse hin und her geworfen werden. Einer oben, einer unten. Der Abstand zwischen den beiden Spiegeln ist exakt so groß, dass das Licht eine Sekunde benötigt, um sich von A nach B und wieder zurück zu bewegen. Eine Lichtuhr stellen wir nun auf die Erde und eine weitere in den Weltraum über uns. Wenn du von der Erde aus auf diese beiden Lichtuhren schaust, wirst du feststellen, dass sie synchron sind. Jetzt verfrachten wir noch eine Lichtuhr in ein Raumschiff, das mit 86,7% der Lichtgeschwindigkeit an der Erde vorbeifliegt. Für dich von der Erde sieht es durch die Bewegung des Raumschiffes so aus, als ob das Licht in der Lichtuhr in einer Zickzacklinie hin und her geworfen wird. Die Strecke, die es zwischen den Spiegeln zurücklegen muss, ist länger. Für die Besatzung des Raumschiffes ist alles wie immer, doch aus Sicht der Erdbewohner scheint die Zeit im Raumschiff wie in Zeitlupe zu vergehen. Während in deiner Lichtuhr 2 Sekunden vergehen, schaffen die Lichtimpulse im Raumschiff gerade einmal eine. Dieses verrückte Phänomen heißt Zeitdilatation. Es besagt, dass Zeit relativ ist und abhängig davon, wie schnell sich ein Objekt bewegt. Nehmen wir ein zweites Beispiel. Das Zwillingspaar Carl und Tim wird an seinem 20. Geburtstag voneinander getrennt. Tim wohnt weiterhin auf der Erde, während Carl in ein Raumschiff gesetzt wird. Er fliegt nun 10 Jahre lang mit 0,8-facher Lichtgeschwindigkeit von der Erde weg, bevor er wieder umdreht. Als Carl landet, feiert Tim gerade seinen 40. Geburtstag. Weil sich Carl jedoch mit hoher Geschwindigkeit bewegt hat, ist die Zeit für ihn langsamer vergangen. Genauer gesagt, 8 Jahre langsamer. Was wäre jetzt, wenn Carl exakt mit Lichtgeschwindigkeit geflogen wäre? Wie viele Jahre wären dann für ihn vergangen? Überraschung? 0. Für Objekte, die mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs sind, steht die Zeit still. Doch nach heutigem Wissensstand ist es für Objekte mit Masse nicht möglich, so eine Geschwindigkeit zu erreichen. Ewige Jugend bleibt damit weiterhin unerreichbar. Werden wir bald Marsianer? 1955 begab sich die Welt in einen Wettlauf ums All. Damals kündigte US-Präsident Dwight D. Eisenhower an, den ersten Satelliten in die Erdumlaufbahn zu schicken. Ein paar Wochen später reagierte die Sowjetunion mit einer ähnlichen Ankündigung. Es folgte ein erbitterter Wettstreit, der in der ersten Mondlandung des Menschen im Jahr 1969 gipfelte. Danach passierte in dieser Hinsicht erst einmal lange Zeit wenig. Doch seit einigen Jahren gibt es ein neues Wettrennen. Dieses Mal wird es nicht angetrieben von geopolitischen Interessen, sondern von dem Profitstreben einiger sehr reicher Menschen. Elon Musk, Jeff Bezos und Richard Branson. Dabei geht es schon lange nicht mehr nur um den Mond. Das von Musk gegründete Unternehmen SpaceX träumt bereits von der Besiedlung des Mars. Aber ist es überhaupt möglich, auf dem Mars zu leben? Mittlerweile wissen wir über den Mars ja so einiges. Zum Beispiel, dass sein Boden einen hohen Anteil an Eisenoxid hat, der ihm seine rötliche Farbe verleiht. Seine Atmosphäre ist im Vergleich zur Erde außerdem extrem dünn. Das führt dazu, dass Wasser nicht in flüssiger Form existieren kann. Würdest du auf dem Mars eine Flasche Wasser öffnen, würde es je nach Jahreszeit sofort gefrieren oder verdampfen. Dennoch ist der Mars derjenige Planet, der neben der Erde noch am ehesten bewohnbar ist. Für eine erfolgreiche Besiedlung müssten nur 5 Faktoren gegeben sein: Energie, Wasser, Sauerstoff, Baumaterial und Nahrung. Laut einer Studie aus dem Jahr 2019 sind 4 dieser 5 Faktoren bereits erreichbar. Solarenergie könnten wir über Photovoltaikanlagen produzieren und Wasser ließe sich aus Bodenmineralien oder Eiskappen gewinnen. Mithilfe von Blaualgen könnten wir sogar Sauerstoff herstellen und Baumaterial gibt es in Form von Steinen mehr als genug. Bleibt nur noch ein Problem: die Ernährung. Eine Millionenstadt auf dem Mars könnte sich momentan nicht autark ernähren. Zumindest gibt es dafür noch keinen realistischen Plan. Forschende sind sich jedoch einig, dass wir uns entweder vegan oder von Laborfleisch und Insekten ernähren müssten. Wer davon träumt, in einem lauschigen Marshäuschen mit Panoramablick wohnen zu können, wird übrigens auch enttäuscht. Die Wohnmodule, an denen Forschende momentan arbeiten, enthalten maximal ein kleines Fenster. Der Grund? Auf dem Mars gibt es eine viel höhere Strahlenbelastung aus dem Weltall. Um uns davor zu schützen, müssten wir entweder unterirdisch leben oder uns durch Steinwände abschirmen. Trotz dieser Schwierigkeiten scheint es nur noch eine Frage der Zeit, bis eine bemannte Besatzung auf dem Mars landen wird. Die NASA rechnet momentan mit den 2030er Jahren. Doch so aufregend die Weltraumforschung auch ist, sollten wir nicht vergessen, dass wir bereits einen Planeten mit perfekten Lebensbedingungen haben. Wir müssen ihn nur besser behandeln. Das war es auch schon mit fast alles einfach erklärt. Wie du gehört hast, ist die Geschichte voll von interessanten Menschen, die bedeutende Entdeckungen gemacht haben. Manchmal war der Zufall im Spiel. Denk nur an Becquerel, der die Radioaktivität entdeckte, weil er eine Fotoplatte in der Schreibtischschublade vergessen hatte. Und manchmal steckte jahrelange harte Arbeit dahinter, an deren Ende die Forschenden feststellen mussten, dass andere ihnen zuvorgekommen waren. Doch eines haben sie alle gemeinsam. Sie haben unser Verständnis von der Welt nachhaltig verändert. Wenn du eines aus den Blinks heute mitnimmst, dann hoffentlich das. Wissenschaft muss weder langweilig noch kompliziert sein. Falls du noch mehr lernen möchtest, schau doch mal bei Niklas Kolotz auf TikTok oder YouTube vorbei. Danke fürs Zuhören und bis bald.